Hast du Angst vor dem großen bösen Wolf? Und was kann man dagegen tun? Hallo, ich bin Jens Helmich und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Prüfungsdoping.de, der 100% legalen Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt für angehende Heilpraktiker Psychotherapie. In der heutigen Folge geht es um Märchen. Ich habe das übertitelt mit heilende Märchen. Und ich möchte euch erst ein bisschen über die Märchenforschung erzählen, ein bisschen den Unterschied zwischen Volks- und Kunstmärchen beleuchten und nachher auf psychologische Aspekte der Märchen eingehen. Und am Schluss die Frage stellen bzw. versuchen sie zu beantworten, inwiefern Märchen tatsächlich heilen können, inwiefern wir Märchen also einsetzen können bei bestimmten, nennen wir es mal, Störungsbildern. Fangen wir zunächst mal mit den Begrifflichkeiten an. Wenn man von Märchen spricht, meint man üblicherweise das sogenannte Volksmärchen. Ja, die bekanntesten Namen in dem Zusammenhang sind die der Gebrüder Grimm, Jakob und Wilhelm Grimm. Die Brüder Grimm haben im 19. Jahrhundert, so im Zuge der Romantik beziehungsweise auch des deutschen Nationalismus eigentlich, des Aufkommenden, haben die angefangen, Märchen zu sammeln, das heißt Geschichten, die sich die Menschen hauptsächlich in den ländlichen Regionen so untereinander erzählt haben und zum Teil schon, wie sich dann eben herausgestellt hat, seit sehr, sehr langer Zeit erzählt haben. Das heißt, wenn man von den Märchen der Brüder Grimm spricht, ist das vollkommen irreführend. Es stammt kein einziges von den Brüdern Grimm, sondern die Märchen selber sind das, was man so Volksgut nennt. Das heißt, die gehören irgendwo allen. Was die Brüder Grimm gemacht haben, ist, die ein bisschen zu überarbeiten, zum Teil die Märchen ein wenig zu straffen, könnte man sagen. Manchmal waren die also sehr ausufernd, sehr detailreich und so weiter. Auch diese typische Einleitung mit "Es war einmal", auch die stammt nicht aus den Volkserzählungen. Auch dieses berühmte "Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch", ne? Das sind sozusagen so Einkleidungen dieser Geschichten, die von den Brüdern Grimm gemacht worden sind. Es gab in anderen Ländern gab es ähnliche Versuche, Peru in Frankreich beispielsweise, der auch da ganz ähnlich eben französisches Volksgut, Volksmärchen gesammelt hat. Und überraschenderweise stellte man fest in der sogenannten vergleichenden Märchenforschung, dass es immer wieder ähnliche Themen und Motive gibt. Und das scheint für alle Völker dieser Welt zu gelten. Das heißt, bestimmte Konstellationen, sagen wir mal, der Vater verstößt seinen Sohn, der Sohn kommt irgendwann wieder und überrascht seinen Vater mit der Tatsache, dass er ein Held geworden ist und nicht mehr der Nichtsnutz, der er immer war. Also eine ganz banale, wollen wir sagen, ganz banale Familiengeschichte, die findet sich überall. Deswegen könnte man sagen, Märchen transportieren universale Botschaften beziehungsweise universale Familienkonstellationen hauptsächlich. Das heißt, wir können manche von diesen typischen Motiven können wir uns ganz gut erklären. Ein Klassiker ist die böse Stiefmutter. Also in jedem zweiten Märchen kommt eine böse Stiefmutter vor, die das Kind des Mannes, den sie eben geehelicht hat, verstößt, um ihrem eigenen leiblichen Kind Vorteile zu verschaffen, sagen wir mal. Wenn man sich die Kindersterblichkeit ansieht, die früher herrschte, war ein Witwer mit Kindern war nichts Ungewöhnliches. Ausgesprochen viele Frauen starben im Kindbett und diese Witwer haben sich dann neu verheiratet, sodass man wirklich sagen könnte, es ist praktisch eine Art universale Familienerfahrung, dass eine neue Mutter hinzutritt und in irgendeiner Art und Weise mit den schon vorhandenen Kindern jetzt umgehen muss. Als Erzieherin oder indem sie sie tatsächlich annimmt oder indem sie sie eben auch nicht annimmt. Ende des 19. Jahrhunderts begann etwas oder eine Welle, die man Kunstmärchen nennen könnte. Oder was heißt nennen könnte? Man nennt sie Kunstmärchen. Das heißt, verschiedene Autoren, Oscar Wilde ist so ein ganz bekannter darunter, haben sich sozusagen an der Märchenform als literarischer Gattung versucht, indem sie praktisch eigene Märchen geformt haben, die schon anders waren, sagen wir mal, die auch komplexer zum Teil waren, vor allen Dingen so in der Psychologie der Personenbeschreibung, die aber sozusagen diese Märchenform übernommen haben. Von da spricht man dann von Kunstmärchen. Manchmal ist es auch so, dass alter Märchenstoff so bearbeitet worden ist, dass er fast unkenntlich geworden ist oder vollkommen neu interpretiert worden ist. Und auch dann würde man von einem Kunstmärchen sprechen. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sich mal die Kinder- und Jugendliteratur ansieht, könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, inwiefern sind denn Kinderbücher nicht auch eigentlich Kunstmärchen? Ein Klassiker ist beispielsweise Der kleine Prinz. Also das ist ein Buch, das ist weltbekannt irgendwie in zig Sprachen übersetzt, aber es hat einen ausgesprochenen Märchencharakter. Und gerade Der kleine Prinz ist ein Buch, was intensiv auch psychologisch ausgedeutet worden ist, unter anderem von dem Theologen Eugen Drewermann, der hat da ein dickes Buch drüber geschrieben, das man lesen kann, wenn man möchte. Und der Drewermann, beziehungsweise die Ausdeuter dieses Märchens, das ist nicht nur der Drewermann, sehen da drin beispielsweise eine Auseinandersetzung mit dem Narzissmus. Ja, das ist diese Blume, die der kleine Prinz dann hat, die ja ihn herumkommandiert und im Grunde genommen ja narzisstische Charakterzüge trägt. Dann kommen aber andere psychiatrische Krankheitsbilder drin vor. Es kommt ein Alkoholiker vor, ein Einsamer, ein Menschen, den man beinahe schizoid nennen könnte, ne, der also offensichtlich eine Persönlichkeitsstörung hat. Und der Leser, es ist jetzt nicht unbedingt ein kindlicher Leser, aber der jugendliche Leser wird eingeladen, sich mit diesen besonderen Charakteren zu beschäftigen. Das ähnelt schon sehr stark im Grunde genommen dieser unausgesprochenen Einladung, die die Märchen, diese Volksmärchen eben auch haben. Ja, in diesem, was ich beschrieben habe, in diesen ja, Grundkonstellationen, Grundtypen, Grundkonflikten. Ein anderes bekanntes Jugendbuch, was man aber auch als Märchen verstehen könnte, ist Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer beispielsweise. Auch da werden ausgesprochen viel, auch wenn es sich nicht um ein klassisches Kunstmärchen handelt, sondern eine Abenteuergeschichte im allerweitesten Sinne ist, ist die doch so voll von märchenhaften Elementen. Das heißt, es kommen Märchenfiguren vor wie Nixen und Wassermänner, nicht zuletzt sprechende Lokomotiven, also sprechende Dinge, sagen wir mal. Das gibt es auch in den Märchen der Gebrüder Grimm, gibt es das auch. Da gibt es sprechende Wasserkessel und so weiter. Und sprechende Besen kennt man da auch in den Märchen. Und es geht auch da um sehr universelle Botschaften. Es geht um das Thema Freundschaft, Herkunft. Es geht um Individualität sehr stark. Es geht um Erziehungsfragen. Auch da ist die Frage, ist das nicht beinahe schon was ein Kunstmärchen, was da geschaffen worden ist. Denn auch dieses Buch ist weltbekannt irgendwie und hat eine ungeheure Verbreitung erfunden. Es wird seit Generationen auch in Deutschland gelesen, also zumindest seit 3 Generationen. Und auch da muss man sich fragen, ist der Erfolg dieses Buches unter anderem auch damit zu erklären, dass es eben ähnlich wie die Volksmärchen oder die eigentlichen Kunstmärchen eben auch etwas in uns anspricht, was so grundsätzlich ist und so grundlegend, dass es sich nie wirklich verändert und dass es praktisch die Moden und Zeiten noch überdauert. Ist so eine Frage, ist so eine Anregung, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Die Märchen sind allerdings nicht immer so positiv aufgenommen worden, wie wir das heute wieder tun, muss man sagen. Gerade in den 60er und 70er Jahren waren Märchen heftig umstritten. Im Zuge auch des 68er Aufbruchs und der neuen Pädagogik in den 70er Jahren gab es viele Stimmen, die gesagt haben, also diese banale Schwarz-Weiß-Setzung, der böse Dingens wird am Schluss in den Ofen gesteckt, also die böse Hexe in dem Fall, und der gute Prinz triumphiert und holt die Prinzessin nach Hause und die Prinzessin ist sowieso nur ein Frauchen, was einen Prinzen braucht, um vollständig zu sein, beziehungsweise was gerettet werden muss, weil es sich nicht selber vor dem Drachen retten kann und so weiter. Wurde heftig kritisiert von feministischer Seite, aber auch eben von sozusagen von der sich da schon erstarkenden Political Correctness Bewegung. Und man hat dann gesagt, also Märchen lesen wir unseren Kindern nicht mehr vor. Jetzt werden pädagogisch wertvolle Kinderbücher geschrieben und vorgelesen. Ein bekannter Psychologe, Kinderpsychologe Bruno Bettelheim hat sich da vehement gegen gewehrt. Er hat ein berühmtes Buch geschrieben, Kinder brauchen Märchen, wo er sagte, gerade diese klare moralische Setzung, diese sehr klar umrissenen moralischen Konflikte sind eigentlich was, woran Kinder gerade reifen können. Können auch sehr deutlich unterscheiden zwischen einer Märchenhandlung und eben dem realen Leben. Das heißt, aus der Tatsache heraus, dass der Drache die Prinzessin bewacht, folgt noch lange nicht, dass das Mädchen sagt, alles klar, ich bin offenbar klein und schwach, denn ich identifiziere mich mit der Prinzessin und muss jetzt auf den Prinzen warten. So einfach ist es also bei Gott nicht, sagt Bruno Bettelheim, sondern Kinder sehen sehr stark dieses Rollenhafte in den Märchen und sie identifizieren sich möglicherweise für den Moment mit einer Rolle, aber sie können diese Rolle auch sehr einfach wieder abstreifen und eine ganz andere reinschlüpfen. Und genau dadurch sind Märchen ganz wertvoll für eine moralische Entwicklung des Kindes auch, weil es ihm erlaubt, sozusagen unterschiedliche moralische Positionen durchzuspielen, im Spiel tatsächlich durchzuspielen und ja, sich selber sozusagen zu setzen. Ein wichtiger Aspekt der Märchenforschung, den man auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen darf, ist die sogenannte analytische Psychologie von C.G. Jung. C.G. Jung war ein Schweizer Psychologe, der ein Schüler von Sigmund Freud war. Er hat sich mit dem allerdings überworfen, relativ früh schon. Und seitdem hat er, oder auf Jung basiert dann sozusagen eine eigene Richtung innerhalb der Psychotherapie auch, aber auch innerhalb der Psychologie. Jung hat eine ganz eigenartige oder auf den ersten Blick ganz eigenartige Auffassung von Menschen. Er sagt, der Mensch verfügt, da stimmt er Sigmund Freud überein, über ein Bewusstsein, ein bewusstes und ein unbewusstes. Und das Unbewusste oder das Unterbewusste, wie er es nennt, ist allerdings nicht leer, könnte man sagen, sondern es befinden sich in unserem Unterbewusstsein Bilder. Und zwar von Beginn unseres Lebens an. Und zwar bei jedem Mensch, bei allen Menschen dieser Welt die gleichen Bilder. Diese Bilder nennt er Archetypen. Das heißt Ursprungscharaktere, Ursprungstypisierungen, wenn man so will. Das heißt, deine Vorstellung ist, im Menschen sind sozusagen Bilder oder Bilder vorhanden. Sagen wir mal, der Prinz, der Vater, die Mutter, die Tochter, die Großmutter, der König und so weiter. Und in den kulturellen Produkten der Menschen, also beispielsweise in Märchen, werden diese Archetypen sozusagen nur gewissermaßen zeitgemäß übersetzt in eine Geschichte. Und die Geschichten wiederum, diese Märchen, wirken deswegen so intensiv auf uns, und das wäre jetzt sozusagen der heilende Aspekt der Märchen, weil diese Märchen diese Archetypen praktisch immer wieder aktualisieren und uns dadurch bestimmte psychische Grundkonflikte des Menschen klar machen. Beispielsweise gibt es zwei Sorten des Sohnes, wenn man so will. Es gibt den dankbaren Sohn und es gibt den undankbaren Sohn. Das heißt, derjenige, der die Rolle des Vaters akzeptiert und derjenige, der gegen rebelliert. Es gibt das jungfräuliche Mädchen und die Schlampe sozusagen. Ja, also das Mädchen, was sozusagen diesem Bild nicht entspricht. Ne, das ist beispielsweise ein Aschenputtel. Ne, hätte man so diese Dualität, würde man sagen, diese Zweigeteiltheit. Genauso gibt es den Archetyp der Mutter. Das ist auf der einen Seite ist das umsorgend, fürsorgend, ne, liebevoll, aber es gibt auch so das böse Verschlingende der Mutter. Ja, die also sozusagen, dass man sagt auch das Chthonische, ne, das Zurückholen in die Erde, in den Mutterleib, in den Tod auch. So die unheimliche Greisin, ja, das ist die Hexe aus dem Märchen im Grunde genommen. Die verschlingt Hänsel, ne, und wo steckt sie ihn rein? In einen Ofen. Ja, was ist ein Ofen? Ein Ofen ist ein Uterus. Ja, nichts anderes. Das heißt, da ist sozusagen diese Vorstellung oder so eine Grundangst des Kindes drin ausgesprochen. Ich könnte wieder zurückgezogen werden, zurück in eine Enge und was mir meine Unabhängigkeit und meine Freiheit auch nimmt sozusagen. Und daran ist dann eine Mutter schuld. Beispielsweise. Das heißt, für C.G. Jung waren Märchen beispielsweise ungeheuer wichtig, weil er sagte, dieses in der Lektüre der Märchen findet sozusagen diese Auseinandersetzung der Archetypen miteinander in unserem Unbewussten, findet dann statt sozusagen. Und das Ganze führt zu einer psychischen Reinigung, wenn man so will. Das heißt, wir können diese Grundkonflikte des menschlichen Lebens dadurch lösen, indem wir die Archetypen benutzen bzw. aktualisieren. Und in dieser Aktualisierung findet sozusagen ein innerer Kampf statt, der mit dem endet, was Jung dann eine Individuation, also die endgültige Selbstwertung nannte. Das klingt alles ein bisschen komplizierter, als es ist irgendwie. C.G. Jung ist sehr gut zu lesen. Ich kann also die Bücher von C.G. Jung und vor allen Dingen von seiner Schülerin Verena Karst euch nur ans Herz legen. Ich habe unten in der Liste ein bisschen was aufgeführt für diejenigen, die sich dafür interessieren. Zurück allerdings zur Märchentherapie. Es gibt, und das hat sich in den letzten Jahren, hat sich innerhalb der Psychotherapie, also der positiven Psychotherapie, der Gesprächspsychotherapie, eine Gesprächsform etabliert. Und hier kommt der Heilpraktiker Psychotherapie ins Spiel, die sich Bibliotherapie nennt. Das heißt, Therapie mittels Büchern oder Lektüre. Die Idee ist, Bücher sind insofern innerhalb einer Psychotherapie nützlich, als dass jedes Buch, aber eben vor allen Dingen die Märchen, sozusagen Anreize zur Auseinandersetzung mit sich selbst geben kann. Und wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir haben einen Patienten oder eine Patientin mit einer depressiven Symptomatik, dann kann ein Buch, was sich eben mit Depressionen auseinandersetzt, allerdings jetzt nicht im Sinne eines Sachbuches, sondern eines Stück erzählender Literatur oder eben eines Märchens, in dem es um Traurigkeit oder Verlust geht und um den Umgang mit Traurigkeit und Verlust, kann sich sozusagen auch, indem es sich ein bisschen an das Unterbewusste, so wie C.G. Jung es genannt hatte, wendet, kann die Therapie beflügeln bzw. kann eine therapeutische Intervention sein. Für die Bibliotherapie gibt es Institute und Ausbildung. Das ist jetzt nichts, was man jetzt einfach so aus der Lameng machen sollte. Es geht jetzt nicht darum, dem Patienten das Lieblingsbuch zu empfehlen, sondern man sollte schon wissen, wie man geschriebene Texte, Prosa gezielt einsetzt. Es gibt auch eine Form, die heißt dann Poesietherapie. Da benutzt man fast ausschließlich Gedichte. Das kann man erlernen, das sollte man auch erlernen und ihr werdet im Internet Adressen finden zur Bibliotherapie, wo ihr euch darin ausbilden lassen könnt. Ich betone das so sehr, weil, das sage ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal, die Heilpraktiker-Psychotherapie bestehen zwar irgendwann hoffentlich alle ihre Prüfungen vor dem Gesundheitsamt, aber sie müssen danach eine Therapieform anbieten und die Ausbildung zum Heilpraktiker beinhaltet diese Therapieform nicht. Das heißt, nach bestandener Prüfung müsst ihr euren Klienten, euren Patienten auch eine therapeutische Intervention anbieten können. Das heißt, genügt nicht, da nur zu sitzen und sie nett anzulächeln. Und die Bibliotherapie ist im Rahmen der humanistischen Gesprächstherapie eine schöne Intervention, wenn man eine Affinität zur Literatur hat, die sollte man schon mitbringen. Und sie kann erlernt werden und sie hat sich durchaus bewährt. Kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bzw. euch ein bisschen was Neues erzählen zum Thema. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Podcast. Danke dafür und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge von prüfungsdoping.de. Das war ich, euer Jens Helmich. Eine schöne Woche.